Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Ich begrüße alle Kölner und Nicht-Kölner, die an dem heutigen Tag, an dem sie diese Folge hören, auf einer der Kölner Brücken im Stau stehen. Ich weiß, es nervt, man ist schlecht gelaunt, das Gehupe, die anderen Lückchen auf die Nerven, alles klar. Aber der Ausblick, der ist doch so schön. Damit ihr eure Stauwartezeit mal richtig sinnvoll nutzt, sprechen wir heute über die Brücken Kölns, deren Bauweise, welche die baulich die anspruchsvollste ist und natürlich welche die schönste ist, zumindest subjektiv betrachtet. Mir gegenüber sitzt einer der wenigen Kölner, der sich seine komplette Wohnung im Kölner Brückengrün gestrichen hat. Unser Hobbystatiker, Hobbyhistoriker und Eisenbieger Uli.
Mir gegenüber sitzt der Mann, über dessen Buckel half Göllejück. Der Mann, der hat ein Kreuz wie die Deutzer Brück. Derjenige, der verbindet die Schälsig mit der linksrheinischen Seite, der Brückenbauer Frank.
Und wir machen das ganze Spektakel heute aber nicht alleine, denn wir haben uns absolutes Fachpersonal eingeladen. Unser Gast, den wir jetzt schon länger kennen und mit dem wir auch kegeln gehen und schon so manches Bier getrunken haben, kennt sich mit den Brücken Kölns aus wie kein anderer. Er ist unser Freund, der Herr der Brücken, der lewe Marc.
Hallo Marc, schön, dass du da bist. Wir sind ganz gespannt, was du uns hück verzählst.
Ihr Lieben, da freue ich mich doch heute Abend bei euch sitzen zu dürfen und ich hoffe, dass ich dann halt eben mit all meiner fachlichen Expertise euch ins Erstaunen setzen werde.
In deinem Xing-Profil steht drin, dass du konstruktiven Ingenieurbau studiert hast. Was ist das?
Schön erstmal, ich wusste ja nicht, dass ich bei Xing überhaupt was drin habe, aber konstruktiver Ingenieurbau heißt ja nichts anderes als wie, dass ich ein bisschen was von den Konstruktionen, ob im Hoch- oder im Tiefbau, eigentlich Ahnung haben sollte. Wobei, ich habe das Ganze jetzt ein Stück weit spezialisiert in den letzten Jahren. Es ist dann doch eher der Tiefbau und da im Speziellen die Brücken.
Aber Moment, Tiefbau und Brücke, was heißt das? Die Brücke ist auch über den Fluss, ist dann kein Tiefbau. Was ist das denn?
Das ist halt eben immer so dieses Malheur, was man halt eben erklären muss. Der Hochbau, das kannst du eigentlich sagen, das sind alles das Häuser, Parkhäuser, alles das, was nach oben gebaut wird. Die Brücken gehören mit zum Tiefbau, weil die Brücke ist kein Selbstzweck. Die Brücke kommt immer im Zuge von der Straße. Ansonsten bräuchte man sie nämlich nicht. Und das ist der klassische Tiefbau.
Das habe ich nicht gewusst.
Das habe ich auch nicht gewusst. Und die Hörer, die das wussten, mögen sich mal bitte melden. Die müssen es aber glaubhaft versichern, dass sie das wirklich wussten und nicht nur nachplappern hier.
Bevor wir aber hier, sag ich mal, so tief wie möglich im Tiefbau in die Brücken reingehen, möchte ich mal eins vorher klarstellen. Wir werden jetzt hier nicht so mega kritische Fragen stellen, die können wir uns ja alle denken und so, weil wir wollen ja hier keinen in Schwierigkeiten bringen, ne? Das heißt, wir sind nett zu unserem Marc. Wir wollen den ja auch weiter in Lohn und Brot halten.
Weil der hat nämlich einen Job, der ist nämlich bei der Stadt Köln beschäftigt. Richtig?
Richtig, ich bin der freundliche Kollege, der dafür Sorge tragen darf, dass es irgendwie über die Brücken, über die Rheinbrücken drüber geht.
Und da kommen wir doch direkt zum ersten Punkt. Wenn wir sagen Stadt Köln und Brücken, können wir nicht über alle Brücken heute sprechen, weil du bist nicht für alle Brücken zuständig.
Nein, ausschließlich die Rheinquerungen sind da mein Ding und da aber auch nur diejenigen, die der Stadt zu 100% gehören, die anderen so ein bisschen fragmentös, aber da gibt es vier, die mir besonders am Herzen liegen.
Ja, dann würde ich sagen, dann zähle sie doch mal auf.
Mensch, das ist möchtest. Ja, gerne doch. Da im Norden beginnen wir immer mal mit der Mülheimer Brücke. Und die wird dann gefolgt im Süden von der Zoobrücke oder Stadtautobahn. Da ist man sich ja nicht so ganz sicher, wie man sie immer nennen will. Ich nenne sie mal Stadtautobahn, mal Zoobrücke.
Okay, ich kenne die nur unter Zoobrücke, ehrlicherweise.
Ja, also da gibt es aber ganz unterschiedliche Ansichten.
Das ist die mit den Blitzern, die jahrelang nicht funktioniert
haben. Ja, die sind jetzt ja zum Glück abgebaut. Dann kommt man auch gar nicht mehr in Bedrängnis. Ne? Ja. Dann haben wir die Deutzer Brücke. Und dann kommt noch die Severinsbrücke. Das sind die vier, die der Stadt zu 100% gehören.
Das heißt, auch das sind auch die vier Brücken, über die wir heute in aller Detailliertheit bis auf die dritte Nachkommastelle sprechen werden, richtig?
Da freuen wir uns doch gemeinsam. Ja,
die nächsten 6,5 Stunden werden wir lustige Aufnahmen machen.
Vielleicht fangen wir mal so an, wenn du so morgen in das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau kommst. Wie beginnt dein Arbeitstag?
Rechner an. Dann sich heu ganz gemächlich Richtung Teeküche begeben, Kaffeewasser holen, Kaffee aufschütten. Währenddessen ist der Rechner hochgefahren und dann...
Kaum ist es 13 Uhr.
Sollte man auch langsam über Mittag nachdenken. Ne? Also es ist ein durchaus bescheidener Tag. Ne? Vormittags die Pflicht, nachmittags die Kür. Ne? So ist eigentlich das Gang und Gäbe.
Wie viel Zeit verbringst du auf den Brücken selber?
Auf den Brücken selber, dadurch, dass ich ja ein ordentlicher Sesselpupser geworden bin, ist es nicht mehr ganz so häufig. Ne? Wir haben in erster Linie bei Baustellen, dann sind wir häufig auf den Brücken selber drauf. Für Ortseinsichten. Wir haben auch viele Dinge in den Brücken drin, was Dritte angeht. Da hast du schon noch Ortstermine. Aber das meiste geschieht tatsächlich am Rechner, also direkt am Schreibtisch.
Das ist ja beruhigend, dass die Stadt Köln dann doch Rechner auch hat.
Doch, wir haben Rechner. Wir sind da sogar sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Aber aber das gehört mir zum Tagesgeschäft. Du musst nicht immer nur auf der Brücke rumtun. Aber es ist aber nicht nur Verwaltung. Und wie gesagt, es ist der konstruktive Ingenieur. Ne, und wir sind da schon dann sehr handfest auch am Rechner unterwegs.
Sind denn diese Konstruktionspläne der Brücke, die du ja auch begutachten musst, sind die denn alle digitalisiert? Ich kann mir das kaum vorstellen.
Ich würde mal sagen, fragmentös. Ne? Das ist so ein bisschen ist es dann halt eben auch so, nennen wir es Umbruchphase. Ne? Also ne, wir sind da vom Papier Format noch nicht ganz weggekommen, haben auch schon ganz schön viel schon digital auf dem Rechner drauf, aber sind dann noch nicht ganz am Ende. Aber sind auf einem guten Weg.
Aber jetzt nehmen wir mal die Mülheimer Brücke. Wie sieht denn so ein Plan aus? Wenn ich den ausfalte, ist der genauso lang wie die Brücke am Ende?
Nee, dadurch, dass wir ja maßstabsgetreu und halt eben Zeichnungen haben, sind die dann ein bisschen was kleiner. Aber ich habe im Büro, habe ich von der Mülheimer Brücke, habe ich tatsächlich ein Stück weit die Brücke hängen und der Lappen ist in einem ganz herkömmlichen Maßstab, der ist 2,5 Meter lang und 1 Meter breit. Das ist also schon ein ordentliches Ding und da ist die ganze Abwicklung von der Brücke drauf. Das ist dann rund 1 Kilometer Brücke auf 2,5 Metern.
Ist das im Moment auch so die, sag ich mal, die Gewichtung, dass die Mülheimer Brücke, sag ich mal, was bei dir im Büro hängt als Starschnitt, sag ich mal, so wie früher Madonna und was weiß ich was, ja, der Markt die Mülheimer Brücke da hängen. Ist das im Moment so die arbeitsintensivste Brücke für euch?
Ja, insofern, als dass da die Baustelle schon seit Jahren existiert. Ne? Wir machen das ja auch mit Absicht, dass da halt eben auch möglichst viel auch wahrgenommen wird von. Deswegen braucht das alle ein bisschen was länger. Ne? Aber
wahrgenommen wird, heißt, ihr wollt möglichst viel auf einmal erledigen und nicht 17 Mal anfangen.
Nee, wir wollen möglichst, dass die Öffentlichkeit möglichst viel mitbekommt davon, dass wir da was tun.
Okay, ne?
Deswegen müssen wir das Ganze ein Stück weit in die Länge ziehen. Nein, Spaß beiseite. Also das ist halt schon ein hohes Augenmerk, was wir da drauf legen, aber das ist ja nicht nur die Mühlenhauer Brücke, die jetzt gerade gesamt instand gesetzt wird, so nennen wir das ja. Das ist schon wirklich von 0 auf 100. Das Ding ist hinterher wieder für 100 Jahre sicher, wenn man es denn ordentlich unterhält. Die ganzen anderen Rheinquerungen, die drei, die müssen laufend dann auch noch ein Stück weit immer unterhalten werden. Da gibt es wie vor ein paar Wochen mal auf der Deutzer Brücke eine neue Fahrbahndecke auf der Südseite. Da gibt es mal irgendwelche Bewegungsfugen, die ersetzt werden müssen an der Severinsbrücke, hier, da, dort. Da ist immer einiges zu tun, hat nichts mit dem Umfang zu tun wie bei der Mühlheimer Brücke. Das kommt erst tatsächlich dann auch in den Jahren danach. Bei der Severinsbrücke und dann bei der Zoobrücke und dann bei der Deutzer Brücke oder in welcher Reihenfolge auch immer.
Da fängst du wieder vorne
an. Da fangen wir von vorne an, genau. In dem Umfang auch, wie es gerade da passiert.
Ja. Ist denn, ab wann ist denn so der Punkt, wo man sagen würde, oh, jetzt da bauen wir besser neu?
Du musst ja im Rahmen, wenn du die ganzen Planungen machst, dann machst du tatsächlich dann halt eben so ein, du versuchst in die Zukunft zu gucken. Also was musst du alles investieren? Wenn du das Ding am Leben halten möchtest, oder was musst du da verstärken, instand setzen? Und wie teuer ist das? Das nennt man hinterher kapitalisierte Kosten. Aber kurz ganz einfach, ist eine Kalkulation über die Jahre hinweg. Und da setzt du eine Zahl gegenüber, wie teuer wäre der Neubau. Und wenn der Neubau deutlich günstiger wäre als so eine Instandsetzung, dann sollte man sich Gedanken machen.
Aber da kommt der Denkmalschutz noch ins Spiel, oder?
Der Denkmalschutz ins Spiel ist dann sowieso ja auch ein Politikum. Du reißt nicht einfach mal halt eben irgendwo so ein Wahrzeichen ab. Und da haben wir ja dann doch schon ganz schön viele jetzt dann von über dem Rhein. Das ist dann halt eben eher was in der Politik dann auch entschieden werden würde.
Aber soweit sind wir ja Gott sei Dank noch nicht. Wir können sie ja noch reparieren.
Ja, genau. So, dann lass uns doch mal in die Mühlheimer Brücke quasi einsteigen. Die Mühlheimer Brücke ist ungefähr wie lang?
Ja, ungefähr ein Kilometer.
Ungefähr ein Kilometer.
Okay. Wobei über den Rhein selber sind so rund 485, knapp 500 Meter. Also das ist immer so ein ganzer Brückenzug. Ja, ne? Die Brücke an sich, dass du über den Rhein geht, das sind immer mehrere hundert Meter. Aber die Brücke an sich, das ist ein Brückenzug. Das sind die Vorlandbrücken, die zählen wir mit dazu. Und da ist es in der Summe ein Kilometer.
Der Frank hat mir einen Zettel rübergeschoben. Da steht drauf, das wäre eine Hängebrücke mit orthotropen Fahrbahnträger.
Fahrbahnplatte. Mhm. Richtig.
Was ist das?
Ja, eine orthotrope Fahrbahnplatte. Das ist ein Stahlblech, wo drunter Längs- und Quersteifen angebracht sind, auch aus Stahl. Die haben etwas mit dem Bewegungs- und Ausdehnungsverhalten
der Brücke. Schade, dass ihr es alle nicht sehen könnt. Er erklärt es uns gerade mit den Händen.
Aber das kriegen wir noch geregelt halt immer auch. Ne? Auch die Hände werdet ihr gleich irgendwo spüren können, bestimmt.
Das wird schön. Also nochmal, ist auf jeden Fall eine Hängebrücke, das kann man sich gut vorstellen.
Ist eine echte Hängebrücke sogar, eine echte Kabelhängebrücke, ja, da muss man dazu sagen. Es gibt auch unechte. Und da haben wir allerdings die erste, die es gab in dieser Art und Weise, natürlich in Köln.
Naja, aber selbstverständlich und auch die schönste und die tollste.
Sowieso.
Wann ist sie denn gebaut worden, die Müllermer Brücke?
Die erste 1927 bis 29. Ne? Das war aber diese unechte Kabelhängebrücke vor dem Krieg und nach dem Krieg ist 51 wieder was eingeweiht worden. Sehr schön halt eben auch, ne? Der Adenauer hat als OB und der Adenauer hat als Bundeskanzler eingeweiht. Ne? Das hat er ja ganz gerne gemacht hier im Kölner Raum.
Man konnte sich doppelt sehen lassen, ja, das kann man mir gut vorstellen. Die Müllermer Brücke trägt nicht nur die Autos, sondern auch die Straßenbahn.
Auch das.
Und das macht das ganze Leben natürlich viel einfacher, wenn man an so einem Ding rumbaut, oder?
Hervorragend ist das halt eben, man wünscht sich nichts Schöneres, weil halt die Bahn soll ja fahren. Ne? Jetzt ist sie dann doch anderthalb Jahre gerade mal nicht gefahren, aber ja, das ist halt eben Bauen im Bestand und Bauen unter Verkehr. Ne, das ist mitunter nicht so ganz einfach, der Verkehr muss ja irgendwie weiter fließen können.
Was wäre denn gewesen, wenn man das Ding einfach mal radikal komplett gesperrt hätte, hätte man nicht Zeit gespart unterm Strich?
Ich würde das heute jetzt wahrscheinlich auch genau so sehen und auch unterschreiben. Da gibt es aber immer viele Belange und Beteiligte, die dann halt eben solche Entscheidungen mittreffen. Für uns, wenn wir jetzt nur vom Brückenbau reden, ja klar, machst du das Ding dicht, machst du 2, 3, 4 Jahre, wie auch immer, wie lange das dann auch dauert, machst du einmal Tabula Rasa und dann ist es gut. Aber
der geneigte Autofahrer hätte dein Büro angezündet in der Zwischenzeit.
Ja, ich glaube, der geneigte Autofahrer würde vielleicht dann halt eben, wie es jetzt ja auch schon seit Jahren ist, nach 3 Wochen sich dran gewöhnt haben und der Verkehr hat sich umverteilt. Aber das müssen auch mitunter dann immer andere Leute dann halt eben nicht besser wissen, aber die beteiligen sich an den Diskussionen und entscheiden das manchmal auch.
Wenn so eine Hängebrücke, da fahren ja, ich weiß nicht, wie viele Autos fahren da am Dach drüber, kann man das schätzen?
Ja, das kann man schätzen, das kann man auch ziemlich genau sagen, ich weiß es nur nicht genau, aber es ist irgendwas um 25.000, glaube ich, ist es.
Es sind viele.
Nicht in der Gesamtinstandsetzung jetzt gerade, sondern regulär.
Ja, so, und dann hat man noch die Bahn dazu. Das heißt, da ist ja unglaublich Bewegung in dieser Brücke. Kann man das beziffern, wie sich so eine Fahrbahn bewegt, wenn da ein fetter LKW
ja, oder auch fährt eine Straßenbahn und mit, keine Ahnung, wie so eine Straßenbahn, zig Tonnen.
Ja, ja, das sind so rund 50 Tonnen, können das schon mal sein, wenn die voll besetzt ist, nur mit den ganzen Achsen.
Ja,
ja. Das kann schon mal passieren. Ja, bewegen tut die sich. Das Schöne ist ja bei der Mülheimer Brücke, wenn wir jetzt nur über die Rheinquerung, über die Kabelhängebrücke reden, die Platte hängt an 84 Hängerseilen. Und ich bin gerade mit dem Finger wieder dran, das können die Kollegen sehen, ihr könnt es nicht sehen, aber halt eben 84 Hängerseile, da hängt die Fahrbahnplatte dran. Und wenn eine Straßenbahn drauf fährt, versuchen sich diese Hängerseile natürlich durchzuhängen. Und unter widrigsten Umständen, es regnet, es ist kalt oben, unten drunter haben wir aber 45 Grad, dann haben wir außerdem Windstärke 520 und Schneefall ohne Gleichen. Dann
das hängt ist die Apokalypse.
Das ist die Akku.
Eine ganz normale
Kölschendach im Februar.
Das sind aber so Lastfallkombinationen, die werden gerechnet. Und dann, jetzt passt mal auf, dann würde sich die gesamte Brücke um rund 2 Meter durchhängen.
2 Meter?
2 Meter. Das wäre dieser ganz theoretische Fall, aber das ergibt so eine Berechnung, wären 2 Meter. Ist natürlich in der Praxis vollkommen Nonsens. Ne? Also diese Kombination tauchen schon gar nicht auf, aber unter handelsüblichen Fahrten mit Straßenbahn, mit LKWs, mit vielen Menschen, die da drauf sind, sind das schon etliche Dezimeter, die sich das ganze Ding schon durchbiegt. Das kriegst du nur nicht mit, weil er ja nicht punktuell sich das durchbiegt, sondern in Summe. Das heißt, das merkst du gar nicht.
Das heißt, etliche Dezimeter heißt 20, 30 Zentimeter?
Das ist gar nicht ungewöhnlich, ja.
Und das soll auch so sein.
Ja, das ist gut so, dass der Stahl das auch genauso mitmacht. Wird der Stahl das nicht mitmachen, wird er brechen. Und dann hätten wir wirklich ein Problem. Nein, Stahl, und das ist ja dann im Moment eine Stahlbrücke, ist ein elastischer Baustoff und den nutzen wir auch genauso auch aus. Ist aber, das merkst du nicht.
Das bin ich schon
gesehen. Du merkst höchstens, wenn sie anfängt zu wackeln, mal halt eben auch. Ne? Wenn da einer dann hier vorbeirauscht, eine Straßenbahn oder so, dann rappelt es ein bisschen.
Ja, das ist, also haben wir wieder was gelernt. Ne? Dann würde ich sagen, wir gehen ein paar Meter weiter.
Ja, warte.
Achso, du hast noch was.
Da gibt es doch diese Widerlager am Ufer.
Ja.
Da sind ja so Schrauben eingedreht für das Widerlager. Welche Größe haben die? Komme ich mit meinem handelsüblichen 18er Maulschlüssel dahin?
Nein, mit einem handelsüblichen Maulschlüssel wird man da nicht hinkommen. Da muss man schon schweres Gerät und schwere Hydraulik in Bewegung setzen. Ja, da, du redest wahrscheinlich von den Endverankerungskammern.
Da hängen nämlich diese 84 Seile nämlich dran.
Nee, die 84 Seile sind die senkrechten Pinöpel auf der Brücke selber. Ne, das, was du jetzt meinst, ist das Tragkabel, was über die Brücke von links nach rechts geführt wird. Das haben wir ja einmal auf der Nord- und einmal auf der Südseite eins. Das besteht aus 37 Einzelseilen, die in diesen Endverankerungskammern wieder aufgesplittet sind. Also diese einzelnen Seile werden jedes für sich einzeln verankert in einem rund 8,5 bis 9 Meter dicken Beton. Also schon ganz schön massiv.
Also Seile hört sich jetzt so ein bisschen nach Tachzahn an. Ne? Also wir reden jetzt von Seilen. Ne?
Ja, die 37 Dinger, die kriegen wir mit unseren Armen so nicht umfasst. Ne? Und ein Seil für sich ist... Ja, rund 6 cm, ein bisschen mehr wie 6 cm dick. Also das würde man auch so angefasst kriegen, aber 37 davon aneinandergelegt, das funktioniert dann nicht mehr.
Welches renommierte Unternehmen hat die Dinger denn hergestellt?
Oh, wenn das nicht mal, ich will mal kurz überlegen, ich glaube, das waren die aus Mülheim kommen.
Ach, ehrlich?
Nein, ich denke, wirklich. F&G.
F&G für Gilliam.
Gilliam.
Welten und Gilliam oder wie der Kölsche sagt, faul und gemütlich.
Ja,
der
sagt schon Gilliam.
Ja, der Fußballer hat immer Welten und Gilliam gesagt. Ja. Der war dann nämlich Vorarbeiter.
Also, damit ihr das jetzt euch ein Bild davon macht, das sind tatsächlich aus der Mülheimer Fabrik Welten und Gilliam kamen tatsächlich diese ganzen Drähte, sagt man nicht, ne? Oder?
Nee, das sind schon die Seile an sich oder das. Der ganze Kabel besteht aus Seilen und das Seil besteht aus Litzen. Eine Rundlitzen und eckige Litzen halt eben auch, die sind. Ja, zig Dutzend sind da aneinander gelegt und das ergibt dann ein Seil. Und diese Blitzen sind halt...
Also das ist ein Kölschebrück mit Kölschem Material von einer Kölschen Firma hergestellt.
Und der Adenauer hat sie zweimal eingeweiht.
Also Kölscher geht's doch nicht mehr, ja. Oder?
Oder ich finde das hervorragend so.
Ja.
Ist das denn jetzt die kölscheste aller Kölschen Brücken?
Die kölscheste würde ich ja schon sagen, ist halt an der Stelle irgendwo, wo zuerst mal eine Brücke stand. Aber da kommen wir doch gleich erst zu, denke ich mal, oder? Die Dolzer Brücke oder der Bereich der Dolzer Brücke, den sehe ich... irgendwo schon ein bisschen historischer.
Ja, warte, dann lass uns mal nach Norden gehen, ja. Und luren wir uns mal ob die Zoobrücke.
Wenn du Besuch im Zoo. Die kennt ja jeder. Da fährt ja auch eine Seilbahn rüber. Mit denen hast du aber nichts zu tun. Ne?
Nee, mit denen habe ich nichts zu tun. Mit denen haben wir schon mal immer Kontakt, wenn wir da irgendwo was dann machen. Das ja, aber grundsätzlich nicht. Nö.
Die Zoobrücke wurde ausgelegt auf 12.000 Autos pro Tag. Im Blog eines Kölner Stadtführers lese ich, dass da heute bis zu 125.000 Autos drüber brettern.
Wahnsinn, was die so alles kann, ne?
Ist das so?
Das ist so, ja. Das sind also 100, also da könnte man jetzt noch drüber streiten, ob es 115, 120, 125,
das ist ein bisschen egal, also das Zehnfache von dem.
Das auf jeden Fall, ja, das geht da heute drüber.
Das ist schon amtlich. Wie lang ist das Ding im Vergleich zu der... Müllemer Brück.
Ja, die Brücke selber, die ist 600 Meter lang, allerdings halt eben dadurch, wo ich eben gesagt habe, die Zoobrücke an sich ist nur die Rheinquerung. Ne, das ganze Ding, das ist aufgesplittet in etliche Teilbauwerke. Ne, das beginnt am Zoo mit dem sogenannten Losset 1, das ist die Auf- und Abfahrt am Zoo, dann kommt die Strombrücke selber, das geht bis zur Kalkmühlheimer Straße. Das ist rund 2,6 Kilometer lang.
Okay, auch schon ein ganz schönes Brett. Es ist die neueste Brücke, die wir haben, richtig?
Es ist die neueste Brücke, ja.
Die ist, glaube ich, 75 fertiggestellt, kann das sein?
Ja, da war so ein Lückenschluss noch. Wir sind erst bis nach Deutz gekommen mit diesem ganzen Auf- und Abfahrtswirrwarr-Bereich Köln-Messe und der Anschluss hinterher zur Autobahn Richtung Kreuz Köln-Ost, das kam erst ein paar Tage später noch.
Die Brücke wurde ausgezeichnet mit dem Architekturpreis. Was ist denn das Besondere da eigentlich dran an der Brücke?
Das ist die am weitesten gespannte Kastenträgerbrücke auf nur einem Lager. Das muss ich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das, also, kannst du mal bei Skreppel legen.
Ja, wollte ich sagen, also, das habe ich jetzt auch noch nie so ganz begriffen. Wenn das ist, wofür wir den Preis bekommen haben vor Jahren, also dann finde ich, dann ist das ein bisschen, ja, hat man sich was ausgesucht.
Aber da kann man auch durchlaufen, ne?
Da kann man durchlaufen.
Durch diesen Kasten.
Durch den Kasten. Das sind zwei Kästen sogar, ne? Die Fahrbahnplatte selber, die liegt auf zwei Kästen, auf zwei Hohlkästen. Das ist schon ganz cool. Also am Anfang wie am Ende, wenn du rein und raus gehst, ist das ja ein bisschen um die 2 Meter, ein bisschen mehr wie 2 Meter hoch. Da kannst du mit den Händen an die Unterseite von der Fahrbahn quasi passen, packen. Und dann hast du da nur so ein paar Zentimeterchen Asphalt dann noch über dir. Interessanter wird das, wenn du so im weiteren Verlauf bist. Am Strompfeiler selber, der ist ja rechtsrheinisch so ein bisschen angeordnet, wenn du da in dem Kasten drin stehst, da ist er 10 Meter hoch, das Ding. Das ist so, wer im Paffrad oder sonst wo schon mal im Müngersdorfer Stadion um 10er stand und hat mal runtergeguckt, der weiß, wie das hoch dieser Kasten ist. Hoch, ja. Und das glaubst du ja nicht, wenn du im Rheinpark stehst und das Ding dir mal von der Seite anguckst, die Dimension machst du dir gar nicht so richtig bewusst.
Und diese Kästen, die sind ja so wie so ein Schuhkarton da drunter und die tragen das ganze Ding.
Die tragen das ganze Ding, ganz genau, so sieht das aus. Ja, so schön ein bisschen ausgesteift innen drin, das ist jetzt nicht nur halt eben so ein bisschen Pappendeckel und so innen drin der Pappendeckel, der hat dann eben auch noch, dann auch noch Verstärkung, ne, damit das Ganze auch nicht so anfängt auszubeulen. Kann man sich ja vorstellen, wenn du irgendwo auf den Schuhkarton draufdrückst, dann beult der an der Seite, beult der ja aus und das wird auch beim Stahl passieren.
Senkt die sich dann auch was durch, wenn man da mit 30 Tonnen drüber fährt?
Ja, natürlich bewegen. Die bewegen sich ja grundsätzlich alle. Ne? Nur man kriegt das halt eben nur nicht mit. Die bewegen sich aber alle anders. Ne? Wir haben ja so viele unterschiedliche Brücken. Die Kabelhängebrücke Mülheim verhält sich anders wie die Zoobrücke, anders wie die Dolzerbrücke, anders wie die Severinsbrücke. Das sind alles, das sagtest du eben ja auch schon, Frank, so unterschiedliche Bauwerke. Die sind in dem Punkt gar nicht miteinander vergleichbar. Das macht das Ganze ja so schön.
Ist das so, dass man also quasi immer so nach dem Stand der Technik die neuesten Brücken gebaut, deshalb sind die alle unterschiedlich und hat nicht gesagt, auch die eine ist aber schön, ich baue die jetzt alle so?
Nee, das lag ganz einfach eben da, weil man auch gerne hier was Unterschiedliches haben wollte, dass da wie so eine schöne so. Brückenfamilie ist. Das sind die Architekten, die da halt eben mit am Start waren, die haben sich da halt eben wirklich austoben können. Wenn das alles so ein bisschen aussieht wie so ein Einheitsbrei, dann fährst du über der Autobahn, ne? Dann da siehst du das, ne? Das ist doch nicht so schön.
Kennst du den New Yorker Künstler oder hast du den New Yorker Künstler Serge Spitzer kennengelernt?
Nein, den habe ich nicht kennengelernt. Ist das der, der in der Zoobrücke drin war?
Der war in der Zoobrücke drin und hat eine Kunstinstallation gemacht mit 100.000 Kölschstangen.
Das war diese Geschichte?
Ja, im Jahr 2000.
Davon müssen wir dringend mal ein Bild besorgen. Das müssen wir mal irgendwie in die Shownotes reinpacken. Hast du ein Bild davon?
Ja, da muss ich mal gucken. Das, womöglich sogar wirklich, muss ich mal in den Unterlagen wühlen. Ja, der ist dann aber hinterher gegangen, ne? Nachdem der seine Gläser da hat klimpern lassen im Brückeninneren, danach ist er gegangen. Ne? Und ja, dann die Kölschgläser konnte man selbst wegräumen.
100.000 Stück, da warst du ein bisschen länger mit beschäftigt.
Ja, das war ja vor meiner Zeit, aber die Überreste tatsächlich, wenn du durch die Brücke durchläufst, du siehst noch Splitter von Kölschgläsern am Boden.
In welchem Zustand ist denn die Zoobrücke aktuell? Können wir sagen, die ist die intakteste von unseren Brücken und alles gut? Oder ist da auch, muss auch was dran getan werden?
Also dran getan werden muss ja sowieso an allen was halt eben. Aber so von der Substanz her ist die schon echt, also jetzt wenn wir über die reine Strombrücke über den Rhein nehmen, da ist die schon echt ganz gut. Die Betonbauwerke, die haben alle so ihre Malästen. Da muss man überall ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger manchmal Hand anlegen.
Aber ist jetzt nicht gerade jetzt so im Fokus wie die Müllemerbrücke?
Ja, im Fokus haben wir sie ja alle, weil wir gucken müssen, dass das funktioniert. Ne, aber die Mühlheimerbrücke ist nur im Bau. Die anderen müssen nach und nach vorbereitet werden. Und wie gesagt, das wird ähnlich laufen auch. Ne? Das vom Umfang her wird das nicht weniger werden.
Die ist sechsspurig, ne, glaube ich, oder?
Ja.
Da ist aber keine Verbreiterung, also hoffentlich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, es wird schwierig halt eben auch. Da ist schon recht filigran, recht grazil gebaut worden, das Bauwerk. Ne, da jetzt einfach mal was dran zu bauen, wird schwierig werden. Was man sich dann auch vorstellen könnte, die Fahrradspur, das ist ja eigentlich sogar noch eine Kfz-Spur, wenn du den Fahrradfahrer vielleicht auf den Bürgersteig packen tätest. Dann wäre da
noch eine Spur.
Ja. Dann hättest du noch eine Spur. Aber ist das denn nötig? Ne? Ich glaube, das wäre ja nicht unbedingt nötig. So, der Verkehr fließt doch ganz gut.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht,
ob das umbauen wäre mal so oben auf jeden Fall.
Ob das jetzt heutzutage überhaupt noch so der richtige Schnack ist. Warum machen wir jetzt mal hier 8-spurig drauf?
Ja, und man könnte Hoverboard, da braucht man das sowieso. Also na, gerne mehr.
Ja, Marty. Jommans, bigger Richtung Norden. Und da kommen wir zur Düxerbrück.
Das ist aber Richtung Süden, wenn ich
da Süden, Entschuldigung, ja, darf. Entschuldigung. Wir sind ja, ja, Richtung Süden. Kommen wir zur Düxerbrück, die irgendwie komisch ist, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Sieht die nämlich unterschiedlich aus.
Ja, aber auch nur farblich gesehen. Farblich gesehen sieht es ein Stück weit unterschiedlich aus. Ansonsten ist das fast nicht zu erkennen, dass wir an der Stelle natürlich die älteste und die jüngste Brücke Kölns haben.
So, jetzt lass mal die Katze aus dem Sack.
Ja, was heißt das denn? Haben wir ja noch davon gesprochen, wer die älteste oder die jüngste Brücke ist. Haben wir gesagt, Zoobrücke ist ja nicht ganz richtig. Die Südseite von der Deutzer Brücke, das ist ein Spannbetonteil, der ist ja erst in den 70ern bis 1980 entstanden. Ne, ursprünglich gab es da nur einen Stahlteil, der 47, 48 nach dem Krieg gebaut worden war. Eine kleine Stahlkonstruktion.
Ja, aber das kann man ja so nicht sehen. Also wenn da nur ein Teil erneuert worden, das ist ja wie, ich meine, Chair ist, keine Ahnung, knappe 80. In Teilen aber erst 25. Also das, finde ich, kann man jetzt nicht so vergleichen. Das ist ja nur ein Aalbrück.
Ja, aber man sieht es halt spätestens an der Farbe. Kommen wir kurz zur Farbe. Was hat er denn mit der Farbe eigentlich auf sich?
Das Kölner Brückengrün.
Richtig.
Der Name fiel, glaube ich, eben schon mal halt eben. Ist das nicht der Adenauer gewesen? Ich glaube, der hatte da auch mal wieder seine Finger im Spiel. Wobei es ja sagen umwogen ist, wo kommt es denn jetzt her oder wo ist es denn jetzt entstanden? Es gibt ja so Theorien, dass der Kollege ja auch mal in Budapest war und hat da mal was gesehen. Dann ist er auf die BASF zugegangen und hat da was herstellen lassen halt eben auch. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Was da jetzt alles so richtig ist, weiß ich jetzt so nicht. Ist nicht alles 100% belegt, aber belegt ist halt eben, wir haben Kölner Brückengrün von Adenauer, Chromoxidgrün, hat den Hang ein bisschen auszubleichen, ein bisschen auszukreiden, sieht dann hinterher ein bisschen aus wie oxidiertes Kupfer.
Also wir haben es natürlich perfekt vorbereitet. Wir wissen ja, dass das nicht irgendein Grün ist, sondern ein spezielles Chromoxidgrün, nämlich ein amorphes Chrom-3-Oxid CR2O3.
Ich habe es gerade ein bisschen einfacher schon erklärt.
Ja. Wer stellt es denn?
Welches besonders lichtbeständig und wetterfest ist.
Ja. Wer stellt es denn her? Ist ja viel wichtiger. Wer mischt das an?
Der Bayer.
Ja, immer noch.
Immer noch, denke ich,
oder?
Nein, stimmt das nicht? Es gab vielleicht mal was Patentähnliches, aber mittlerweile halt eben gibt es auch andere Hersteller, die das herstellen. Es gibt tatsächlich eine Rezeptur, ne, die ist hinterlegt und nach der kann man dann arbeiten.
Also das heißt, das kann man jetzt wahlweise bei Farben Müller oder bei Bayer bestellen?
Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen Werbung machen darf, da gibt es viele halt eben, die sowas machen könnten. Ja,
du kannst gerne Werbung machen,
Nutzt ja nichts. Ja.
Angeblich liegen irgendwo noch Musterplatten mit der Farbe irgendwo in der Ecke rum, falls man die Farbe nochmal nachmischen will, stimmt das?
Ja, wir haben in der Brückenmeisterei das sind unsere Kollegen, die dann uns häufig bei den Brücken auch mit kleineren Reparaturarbeiten auch aushelfen. Die haben da schon Muster liegen, aber da greifen wir in der Regel nicht drauf zurück, weil Rezeptur gibt es ja. Das braucht man nicht.
Das ist richtig. Kommen wir zurück zur Deutzer Brücke, die auf der einen Seite das Kölner Brückengrün trägt, auf der anderen Seite nicht.
Genau.
Ihr habt ganz bestimmte Bezeichnungen für die jeweiligen Brückenseiten.
Aber warum ist das überhaupt so? Warum hat die eine Seite, ist die grün, die andere nicht?
Ja, die nördliche oder die Unterstromseite.
Das ist es, darauf wollte ich hinaus. Es gibt nämlich die Oberstromseite und die Unterstromseite.
Die gibt es ja bei jeder Brücke, nur hier haben wir sogar zwei Bauwerksteile. Oberstrom, da kommt das Wasser her vom Rhein, von der Quelle. Unterstrom, da fließt es hin. Na, das ist bei uns in Köln wunderbar. Wir haben dann noch Nord und Süd. Das ist quasi deckungsgleich. Das ist ganz fein. Die unterstromige Brückenseite, das ist ein Stahlteil, der ist nach dem Krieg entstanden, 47, 48. Komplett aus Stahl. War auch für ein paar tausend Kfz mal vorgesehen. Man hat festgestellt, das reicht nicht. Und dann wollte man dann halt eben noch ein bisschen was breiter werden und hat einen Wettbewerb ausgelobt in den 70er Jahren. Und da hat sich die Spannbetonindustrie durchgesetzt und haben das ganze Ding in Spannbetonweise hergestellt. Mit dem Ergebnis, dass es aber genau so aussehen sollte wie der Stahlteil, mit Ausnahme der grünen Farbe. Aber wenn du da mal an der Seite dir das mal anguckst, dann wirst du dann auch so kleine Lisenen an der Seite sehen. Die sehen genauso aus wie auf der Stahlseite auch, haben gar keine Funktion, ist eine reine Optik.
Okay. Aber es ist ja gelungen. Also ich meine, wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Ne?
Ist richtig so, ja. Genau. Auch auf die Entfernung siehst du auch nicht, dass das Beton ist. Also das könnte auch wirklich auch Stahl sein. Das ist wirklich ganz gut gelungen.
Und auch da kann man durchlaufen.
Auch da kann man durchlaufen. Auch schöner durch den Betonteil durchzulaufen als wie durch den Stahlteil. Da ist doch so ein bisschen schwierig, ein bisschen klein, ein bisschen eng, weil es so drei Zellen nebeneinander sind. Der Spannbetonquerschnitt, das ist ein großer Hohlkasten mit der Besonderheit einem Echo. Das ist mal sensationell, wenn man da durchläuft. Da kann man sich selber reden hören. Das ist wunderbar, sage ich euch.
Wir waren da ja schon drin.
Wir waren da schon drin. Ja. Und wir haben uns selber gehört.
Wir haben uns selber
schön gehört.
Und es jede Woche.
Aber tun wir so am liebsten, ehrlicherweise, uns selber zuhören. Gehen wir von der Deutzer Brücke mal weiter südlich. Kommen wir zu
der Severinsbrücke.
Die meines Erachtens nach die schönste Kölsche Brücke ist. Von allen. Also nicht nur von deinen Brücken, sondern von allen Kölschen Brücken.
Ja, ich finde die auch am schönsten. Ich gebe mich da jetzt einfach. Aber vielleicht liegt es auch daran.
Wie siehst du das?
Ich habe bei allen vier Brücken, auch bei der Severinsbrücke, habe ich so meine Stellen, die ich besonders finde. Bei der Mühlheimer Brücke sagte ich eben schon, dieser Bereich, wo diese Endverankerung ist, mit dieser riesigen Betonkalotte, mit diesen einzelnen Seilen, die da verankert werden, die 10 Meter in der Zoobrücke, das Echo in der Deutzer Brücke. Severinsbrücke, das ist ja, muss ich ja sagen, leider nicht jedem, kann man nicht jedem zeigen. Du kletterst im Pylon hoch, machst den Deckel auf, schiebst die Knöchelchen vom Bussard auf Seite, weil da liegen ganz schön viele Taubenknöchelchen oder sonst was für ein Zeugs halt eben auch. Und dieser Ausblick, na, der ist ja sensationell.
Wie hoch bin ich denn dann, wenn ich da
unten bin? Rund 50 Meter bist du da.
Ja, ordentlich.
Aber fein halt in Kumuluswolken, sonst ein bisschen blauer Himmel. Morgens 10 Uhr, hervorragend. Das sind Aussichten, 360 Grad, es gibt nichts Schöneres, wirklich, muss man sagen. Das ist besonders an der Severinsbrücke.
Aber da gehst du ja natürlich nur rein beruflich. Du würdest ja niemals aus privaten Vergnügen.
Ja, könnte man machen, ist aber auch anstrengend. Ne? Du musst ja im Inneren auch hochkommen.
Ist da eine Treppe drin oder ist da eine Leiter?
Es sind Leitern, ja, die sind nur versetzt zueinander. Also alle paar Meter, alle 5 Meter bist du auf so einem Zwischenpodest. Ja. Aber du weißt grundsätzlich schon, was du getan hast, wenn du oben ankommst.
Ja, ja. Aber er geht auch nur mit Geschirr und so.
Ja, die Sicherheitsvorkehrungen sind mittlerweile so, dass du Geschirr anziehen musst. Ne? Früher war das tatsächlich nicht so.
Ja, ja.
Aber jetzt heute ist es so nötig. Jawohl.
Die Severinsbrücke ist an einem einzigen Pylon aufgehangen. Warum?
Das ist eine Schrägseilbrücke. Und deswegen.
Ich wollte einfach was anderes hinaus. Hieß es nicht, das ist deswegen gemacht, damit der so versetzt ist, damit man den Dom noch ordentlich sehen kann aus allen Ecken und Enden?
Ah ja, haben wir uns da früher auch schon Gedanken drüber gemacht. Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das ist möglich, dass das im Rahmen vom Wettbewerb dann irgendwo so eine Auflage war oder halt von dem Architekten auch so mitverkauft worden ist. Das entzieht sich jetzt aber tatsächlich also meiner Kenntnis.
Ist das wieder so eine kölsche Legende? Ja, wahrscheinlich. Sein, ne?
Was aber keine kölsche Legende ist, ist die Tatsache, dass es einen schweren Unfall beim Bau gab.
Ja, da sind wohl, also wenn wir irgendwann mal im Wasser, mal im Beton mal graben müssten, könnte es passieren, dass uns da was zutage tritt.
Was Organisches.
Was Organisches. Ne? Das wird in dem Moment dann nicht mehr so organisch rüberkommen, aber ja, tatsächlich sind da wohl, oder ist ein schwerer Unfall passiert.
Fünf Arbeiter sind, glaube ich,
tödlich. Es war am 21. September 1956, da hat man so eine Art Taucherglocke, so kann man sich das ungefähr vorstellen, hat man gebaut, um das Fundament der Brücke zu errichten. Und da ist Wasser reingekommen in diese Taucherglocke, was zur Folge hatte, dass 5 Arbeiter sofort gestorben sind. Und angeblich halt noch weitere Arbeiter sollen ins Leben gekommen sein, ob die jetzt in der Brücke liegen oder nicht. Ist Legende oder nicht, man weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Könnte aber einfach nur eine Gruselgeschichte zu Halloween sein. Auf jeden Fall gab es Tote, das ist nachgewiesen, da können wir von ausgehen.
Ja, lass ja. Und das war auch eine gefährliche Bauweise, das mit den Glocken halt eben auch, mit den Senkkästen, Caissonkästen sind das gewesen. Ne, da hast du wirklich immer in diesem Überdruck arbeiten müssen. Die brauchten da ja auch dann hinterher, dann, wenn sie rausgekommen sind, auch erstmal wieder ein bisschen Zeit, um sich da und damit der Körper sich dran gewöhnt. Und wenn dann da in diesem Überdruck plötzlich mal ordentlich ein Schwung Wasser reinkommt, dann hast du auch echt mit Zitronen gehandelt. Das ist echt böse
gewesen. Das würde man heute so nicht mehr machen, oder?
Die Technik ist da ja ein Stück weit auch weiter. Kann man natürlich immer noch machen, natürlich. Grundsätzlich ja, aber man hat auch andere Bauweisen. Du kannst auch dann in offenen Bauweisen kannst du arbeiten. Du machst ja Spundwandkästen, wo du Unterwasserbeton hinterher da reinfüllen kannst und da gibt es auch ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie du Brücken im Wasser irgendwo gründen kannst.
Bist du schon mal mit Taucherflossen und Taucherflasche unten gewesen? Hast du dir das angeguckt?
Nee, das überlasse ich doch anderen.
Die besten. Oh, das gibt es dann schon, ja?
Ja, tatsächlich. Also du hast dann auch im Rahmen von Brückenprüfungen, ne, das ist jetzt ja auch kein Hexenwerk, da musst du runter. Ne? Dann engagieren wir aber tatsächlich dann Leute, die dann mit einem Bötchen kommen und springen dann in das Wasser rein und filmen dann auch unten unter Wasser.
So Industrietaucher dann so.
Ganz genau. Das gibt es ähnlich wie bei Industriekletterern auch. Ne? Das ist vergleichbar.
Die ist am 7. November 59 eingeweiht worden. Jetzt rat doch mal, wer wieder anwesend war.
Frings.
Richtig.
Frings.
Der war auf jeden Fall.
Ja,
der Conny.
Der Conny und der Oberbürgermeister damaliger Theo Burauen hat die natürlich eröffnet. Das haben sie sich nicht nehmen lassen. Der Architekt war Gerd Lohmer. Den kennt man, ist unter Brücken Enthusiasten?
Ja, doch, auf jeden Fall. Da ist er auch, also der ist in Köln sowieso ganz groß dabei gewesen, der Herr Lohmer, zusammen mit dem Fritz Leonhard. Das war dann so, der eine war der Architekt, der andere war eher der Ingenieur. Der Leonhard, der war dann auch derjenige, der dann hier in Köln so viel ausprobiert hat, was ja tatsächlich heutzutage in der ganzen Welt gebaut wird auch. Also die Art und Weisen, die hier teilweise ja erstmalig ausprobiert worden sind, wie auch mit so einer Ottotropenplatte, das muss auch die erste schon gewesen sein. Und das hat Schule gemacht.
Nochmal, das müssen wir nochmal ganz deutlich herausarbeiten.
Wir sind ganz weit vorne
gewesen im Brückenbau. Wir waren...
Ja, gefühlt sind
wir ja sind noch. Wir immer noch ganz weit vorne im Brückenbau. Wir haben auch totope Platten entwickelt. Wir haben
echte Kabelhängebrücke.
Echte Kabelhängebrücke.
Die weiteste Brücke, weit gespannteste mit einem Lager, mit einem festen Lager. Das sind so viele Dinge, das ist Wahnsinn.
Ja, wir haben auch die schönste Brücke.
Auch.
Auch.
Ja.
Welche ist denn deine Lieblingsbrücke?
Die Silbersbrücke
ist meine. Auch die Silbersbrücke. Und gut, der Markt, der lässt sich ja nicht festnageln.
Der findet die alle schön.
Warte mal, wir haben ja noch unseren vollkommen überbezahlten Tontechniker hier am Start.
Der hat gar kein Mikro.
Der hat kein Mikro, aber der kann ja mir zurufen, was denn seine Lieblingsbrücke ist.
Auch die
Silbersbrücke. Also
ich fand 3 zu 1. Übrigens auch sehr schön, wie dieser Globus da oben drauf.
Ja, das war schön, stimmt.
Das war wirklich schön.
Also das Ding von...
ist das Schuld?
Schuld, genau.
Ja.
Der wird doch demnächst, kriegt er doch auch sein Auto
an die Maritim.
Genau.
Ja, auch mit Maritim. Ja, der hat geklagt. Ja. Mhm. Wahnsinn. Okay, andere Geschichte. Jetzt gibt es ja noch so ein paar kleine Nebenbrücken, nenne ich die jetzt mal so. Die Südbrücke zum Beispiel.
Die gehört dir aber nicht.
Die gehört dir nicht.
Nein, die gehört der Bahn.
Aha, okay.
Ja, wir haben da so die ein oder anderen Quadratmeter, die wir da bewirtschaften dürfen. Das heißt also, da wo der Fußgänger, wo der Radfahrer drüber muss, da dürfen wir dann halt eben Hand anlegen, wenn man in Ordnung ist, Winterdienst.
Seid ihr denn auch zuständig für die Treppenaufgänge da?
Ja, die gehören mit dazu. Ne? Da läuft's ja auch.
Wann kriegen wir denn mal eine Rampe?
Ja, wenn die dann halt eben geplant ist und durchgeführt wird, dann werden wir die dann auch kriegen. Ja, die Pläne.
Das ist jetzt irgendwie ein bisschen
nebulös.
Wollen wir sagen, ja.
Nebulös.
Das ist jetzt irgendwie, also.
Oh. Bist du mit der, nicht ganz einverstanden
nein,
mit der
nein,
Antwort?
Nein.
Ich kann es aber besser auch umreißen, wenn die Bahn die Südbrückenerweiterung nicht nur geplant, sondern auch durchführen wird, dann werden wir sicherlich auch Rampen bauen. Würde ich mal sagen. Macht ja am meisten Sinn dann, wenn man das in einem Aufwasch macht. Parkstadt Süd gibt und all sowas.
Also ist das realistisch, dass die Bahn tatsächlich die Brücke erweitert?
Ja, zumindest deren Wunsch oder Vorhaben ist das schon. Ansonsten muss man natürlich dann irgendwann mal gucken, wenn das jetzt da bis zum St. Nimmerleinstag geht, wird man sich sicherlich auch da mal Gedanken drüber machen, wie ist es denn mal mit Rampen in dem Bereich. Aber so lange muss
man ganz einfach... Fahrrad draufschleppen, es ist echt...
Ja, nee, ich würde da auch besser die Severinsbrücke nehmen, das ist schon richtig, das ist schon viel zu...
Und ist auch so eng, wenn man auf dem Fahrrad fährt.
Eine ja, eigentlich ist die gar nicht für Fahrradfahrer geeignet.
Der Uli stört sich auch an den Graffitis.
Ja, die sind aber im Übrigen, aber ich würde es eher stören, weil es da stinkt. Ne? Aber ja.
Und zwar, wonach stinkt es?
Pipi. Aber viel Pipi.
Ganz viel Pipi.
Mhm. Die Graffitis sind mitunter, das ist natürlich für ein denkmalgeschütztes Gebäude ist nicht schön, aber mitunter
sieht das ganz schön bunt aus. Ich habe da überhaupt kein Problem mit der Uli findet das doof.
Also, wir haben jetzt also ein paar Dinge gelernt, aber das Wichtigste, was ihr euch merken müsst, ist... Köln war schon immer seiner Zeit weit voraus. Nicht, natürlich nicht nur in der Brückentechnik, aber da auch ganz vorne, ne? Brückeningenieurwesen. Und das ist natürlich wieder was, wo wir Kölschen uns endlich mal wieder auf die Schulter klopfen können und sagen können, das haben wir gut gemacht, das haben wir gut gemacht. Das ist sehr befriedigend für uns.
Ja, das haben wir natürlich nur dem Brückenamt zu verdanken und deren sehr, sehr fleißigen Mitarbeitern. Und deshalb haben wir auch den Marc hier eingeladen.
Ja. Und der weiß wirklich alles. Aber wir haben natürlich noch ganz spezielle Fragen an ihn, die wir vorbereitet haben. Das sind die Fragen, die kölschen Fragen, die jeder bei uns beantworten muss, wenn er bei uns hier erscheint. Das sind nämlich die speziellen kölschen Fragen. Und das fängt an mit der ersten Frage, die nämlich heißt, lieber Marc, wenn nicht in Köln, wo sonst könntest du wohnen und warum genau dort?
Ich verstehe die Frage nicht.
Okay, 1-0 für ihn. Sehr schön formuliert. Welche kölsche Eigenschaft zeichnet dich aus?
Ja, ich würde schon sagen, ever jene günne.
Das günne mal jod.
Das günne mal jod. Und auch das Herz am richtigen Fleck würde ich auch schon behaupten. Ne? Oh. Das hätte man.
Herrlich.
Von Hekut.
Okay, was würdest du morgen in der Stadt ändern, wenn du es denn können würdest?
Ja, da ich ja nicht unter Profilneurose leide, würde ich mal mich um das kümmern, was da ist und nicht nice to have.
Das ist eine schöne Antwort, finde ich.
Das ist sehr philosophisch, ist das?
Nee, das ist nicht
philosophisch. Ich
bin pragmatisch.
Aber ein bisschen philosophisch ist es auch.
Ja. Wenn du Köln verlassen müsstest, was könnten die Gründe dafür sein? Nenn mir 1, 2, 3 Gründe, wenn du Köln verlassen müsstest.
Ja, um nach 1, 2, 3 Wochen wiederzukommen. Okay, weil ich ja doch sehr heimatverbunden bin. Also ich bin schon sehr verwurzelt hier.
Dein Lieblingsplatz in Köln, und jetzt darfst du nicht den Pylon der Severinsbrücke nennen, ist ...
Ja, und zwar ist es wirklich am Rhein sitzen mit einem gekühlten Getränk auf einem Sitz oder von mir so auf einem Stein, so ein bisschen wie an meiner Kante reiht, ist auch schon besingen, das gefällt mir schon. Also ich bin auch, mit dem Wasser habe ich da auch schon sehr.
Kann ich, ja, ist eine schöne Ecke und auch das Lied dazu passt dann auch. Welche Personen haben dich in deinem Leben am meisten beeinflusst? Ja,
meine Eltern.
Ja, ach, das ist schön.
Ja. Das ist süß, ne? Was macht denn der liebe Marc zwischen Weiberfasnacht und Aschermittwoch?
Viel feiern, wenig essen, viel trinken, wenig schlafen.
Okay, viel schunkeln.
Auch.
Und was machst du zwischen Aschermittwoch und Weiberfasnacht?
Ah, da sind wir schon gern. Ja, schon gern zu zweit unterwegs, Campingbüsschen, bisschen Sonne, bisschen Wasser, bisschen Strand, bisschen Grillen, das ist schon ganz fein.
Aber dann bestenfalls bis nach Rodenkirchen raus
oder noch weiter. Bis nach Rodenkirchen oder halt eben 1, 2, 3 Wochen weg, um nach 1, 2, 3 Wochen wieder zurückzukommen.
Okay, das beruhigt mich.
Was hätte für dich denn immer noch Joti, Jan?
Ja, bisher mein ganzes Leben.
Oh, hör mal jetzt hier, ne? Worüber lachst du dich kaputt?
Loriot, Victor von Bülow, schade, dass er tot ist, aber den fand ich immer sensationell. Den kann ich mir heute noch angucken. Den finde ich klasse.
Da eine Nudel.
Was ist denn, oder hast du eine Lieblingskneipe?
Ja, nicht so richtig halt eben. Ob es jetzt Pütz ist, ob es das Würz ist in der Südstadt am Klösterchen, ob es das Birkebäumchen ist, ob es das Lommi ist, spielt keine Rolle. Also da bin ich schon gerne in diesen Ursprung. Ursprünglichen Kneipen, wobei ich auch gerne woanders bin, wo man heute nicht zwangsläufig Kneipe zu sagt, das sind ja eher Bistro-ähnliche Einrichtungen.
Mit Fenster bis auf the bottom.
Ich bin gern mit Leuten zusammen, ne, und da kommt es wahrscheinlich eher noch auf die Leute an, als wie auf das, wo ich irgendwo unterwegs bin.
Was ist dein Lieblingskölsch?
Lieblingskölsch. Das hat sich so gewandelt im Laufe der Zeit. Das ist mal von dem süßen Frühreisdorf bis hin zum Gaffel und jetzt dann doch, aber ich freue mich auf den Schreckenskammer.
Ja, okay, da bin ich dabei.
Das ist jetzt mein Ding.
Das ist ja immer so, dass sich das so irgendwie im Laufe des Lebens so ein bisschen verändert.
Ja. Also falls ihr das von der Schreckenskammer hört, wir haben immer sehr viel Durst bei diesen Aufzeichnungen. Ja, falls ihr uns mal ein Kistchen spendieren wollt, Schreckenskammer Kölsch schmeckt hervorragend, könnt ihr euch mal überlegen.
Dein Lieblingsschimpfwort, übrigens immer wieder sehr gern genommen, diese Kategorie.
Saverlappe.
Eine Saverlappe, oh schön, habe ich noch lange
nicht mehr gehört. Habe ich noch nicht mehr gehört, ne? Dein kölsches Lieblingsessen?
Himmel und Aids. Man kann das nicht überall essen, finde ich, aber ja, wenn es gut gemacht ist, esse ich es sehr gerne.
Die Flünz darf nicht so matschig sein. Ne?
Nee, die muss schon ein bisschen kross sein.
Genau, ja. Sonst dann, das ist wichtig, ne?
Und dann halt eben
ordentlich
das
ölig.
Püree, ja, und das Püree natürlich ein bisschen mit dem Apfelmus, mit dem Stückchen halt eben auch, ne? Untereinander, das ist schon ganz fein. Ja,
hat den Mutter früher auch oder den Vater zu Hause auch gekocht? Ja, was hat zu Hause?
Nee, das gab es nicht. Der Papa, der hat mit mir gegessen. Warte, Mami macht das.
Du hast das Schlusswort des heutigen Tages. Du sollst den Satz vervollständigen. Köln ist ...
Ja, ist Ming Stadt. Ist was furchtbar hässlich. Er war auch so schön.
Das mit furchtbar hässlich streichen wir raus. Das lassen wir jetzt hier nicht stehen. Ne? Das war unsere kleine Geschichte, unser kleiner Rundgang durch über und in den Kölner Brücken, zusammen mit dem Marc vom Kölner Brückenbauamt, der Mann, der alles über diese Brücken weiß. Wir sind sehr dankbar, dass du den Weg hier zu unserem Studio gefunden hast. Großes Dankeschön auch an den vollkommen überbezahlten Tontechniker, der zwar keine Ahnung von Brücken hat, aber eigentlich für guten Sound sorgen kann.
Genau, der macht die Bridge. ich würde sagen, herzlichsten Dank, lieber Marc, das war absolut hervorragend. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann müsst ihr natürlich 75 Sterne geben und was weiß ich überall. Also wir kötten immer hier so um Sterne, um Liebe sozusagen. Ja, weil sonst geht er uns in der Erben nimmt. Also ihr müsst uns bitte gut bewerten, dann kommen wir in so einen komischen Algorithmus rein und dann finden uns noch mehr Leute toll. Wie auch immer, vielen Dank, lieber Marc.
Hast du gut gemacht. Wir sind stolz, dass du hier warst bei uns hier im Studio. Und wir sagen euch tschüss und bis in 2 Wochen. Bleibt uns gewogen.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.